bin im Februar 1999 an der Schule für Dienst und Wesen angefangen, mich aus dem laufenden Lehrgang raus ablösen lassen und habe dann den Ankauf übernommen. Damals fehlten 54 Diensthunde, die im Januar hätten auf dem Hof stehen müssen.
Hallo, mein Name ist Daniel Janett. Ich bin Ausbilder für Spezialhunde bei der Firma Avias und heiße euch herzlich willkommen zu meinem dritten Podcast. Heute im Podcast sitzt mit mir der Thomas und der Thomas wird sich jetzt mit dem, was er tut, selber vorstellen.
Hallo, mein Name ist Thomas Haas, ich bin 50 Jahre alt, ich wohne im wunderschönen Siegerland, bin selbstständig als Ankäufer oder An- und Verkauf für Diensthunde im Bereich Polizei und Militär.
Ja, und wir beide, wir haben bei dem Stichwort Militär eine gemeinsame Vergangenheit. Ich bin 2002 zum Diensthundeführer der Bundeswehr ausgebildet worden, Rauschgift-Spürhundführer. Und als ich an die Schule kam und meinen Lehrgang begonnen habe, warst du schon da.
Ja, das stimmt. Ja, Daniel war, glaube ich, damals als Feldjäger an die Schule für Diensthundewesen gekommen zum Mono-Lehrgang, hieß es, glaube ich, damals.
Genau, wir hatten Mono-Lehrgang. Das heißt, für die, die es nicht kennen, ich hatte einen Hund, der nicht im Schutzdienst ausgebildet war, sondern nur im Spüren und war da, wie gesagt, Ende 2002 bin ich angereist auf den Rauschgift-Spürhundeführer-Lehrgang der Bundeswehr.
Genau. Zu der Zeit war ich, glaube ich, gerade als Ausbilder im Bereich Rauschgift-Spürhund tätig. Ich hatte selbst einen Lehrgang, wenn ich mich richtig erinnere.
Du hast die Parallelgruppe gemacht.
Genau.
Ich war beim Günter Groth in der Gruppe und du hast die Parallelgruppe ausgebildet.
Ja, lange her. Schön, dich hier zu haben
heute. Ja. Über 20 Jahre.
Ja.
Und auch hier sitzen wieder mehr als fast 50 Jahre Diensthundeerfahrung. Ja, und wie im letzten Podcast mit Achim Hilge angekündigt, wollten wir uns mal über die Geschichte, ich nenne ihn mal den Hundehändler, unterhalten, der immer so einen kleinen negativen Touch hat. Und vielleicht können wir heute dazu beitragen, den einfach mal auszuräumen. Aber wir gehen erstmal durch. Du bist 2002 schon bei der Bundeswehr gewesen. Das heißt, wann bist du da hingekommen?
Ich bin im Februar 1999 an der Schule für Dienst und Wesen angefangen. Bin dort als Tierpfleger Delta, hieß das seinerzeit, als Tierpfleger D in der untersten Kategorie angefangen. Bin nach zwei, drei Lehrgängen als Tierpfleger C in die Prüftruppe gekommen.
Prüftruppe heißt, du hast da...
Ich bin quasi deutschlandweit mit einem Prüfteam, mit einer Prüfkommission, so hieß das damals, die Prüfungsordnung der Bundeswehr in den verschiedensten Liegenschaften der Bundeswehr überprüft hat. Da muss jeder Diensthundeführer oder damals musste jeder Diensthundeführer einmal im Jahr die DPOBW ableisten. Dafür wurde benötigt ein Veterinär, der die Sache halt betreut hat und halt eben Prüfer, Fachgutachter der Bundeswehr. Und dann war natürlich auch ein Figurant dabei und das war damals meine Aufgabe.
Figurant ist der Schutzdiensthelfer, also der mit Schutzklamotten, Schutzärmel dann quasi dem Prüfer zur Seite steht und die Hunde überprüft.
Genau, im Speziellen geht es halt darum, dass immer die Teams überprüft werden. Die müssen eine gewisse Unterordnungsleistung bringen, müssen halt zeigen, dass die Tiere im Gehorsam stehen, dass der Diensthundeführer seinen Hund unter Kontrolle hat und dann in verschiedenen Szenarien, die festgelegt sind, in der DPOBW, Diensthundeprüfungsordnung der Bundeswehr, abgeleistet werden.
Genau. So, und dann bist du zwei Jahre als...
Ja, ich bin zwei Jahre meistens halt im Norden und im Osten des Landes eingesetzt worden als Prüfhelfer mit wahnsinnig netten Charakteren zu der Zeit der Bundeswehr. Also es war eine absolut geniale Lebenserfahrung für mich selber auch. Habe viel gesehen, habe viele Teams kennenlernen dürfen und mit überprüfen dürfen. War eine sehr interessante Aufgabe. Und dann wurde im Rahmen der Bundeswehr-Umstrukturierung 2001, 2002, wenn ich mich richtig erinnere, die Bundeswehr neu aufgestellt. Das heißt, dass die Spezialhundetruppe neue Ausbilder kriegen sollte und die Truppe selber Diensthunde bekommen sollte, weil damals war es halt eben in der Regel so, dass die Auslandseinsätze nur durch Reservisten gewährleistet wurden.
Mit Hundi.
Mit Hund. Das heißt, die Leute, die irgendwo im Auslandseinsatz irgendwelche Spürarbeiten oder Absicherungsmaßnahmen übernommen haben, waren ehemalige Soldaten, sprich Reservisten, und wurden dann für solche Einsätze gezogen. Das sollte dann geändert werden, sodass die Bundeswehr wieder einen eigenen Pool von Diensthundeführern hat, die dann in erster Linie Soldat sind und in der zweiten Linie Diensthundeführer.
Also um mal alle abzuholen, das heißt die Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr, die war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich verantwortlich für die Ausbildung, Weiterbildung und Überprüfung der Wachbegleithunde, die in den Liegenschaften der Bundeswehr eingesetzt waren. Das war das Hauptbusiness der Schule, sag ich mal. Und in dem Bereich, wo ich auch Hundeführer geworden bin, da sind die sogenannten Spezialhunde, das heißt Hunde, die über die Fähigkeit eines Wachbegleithundes hinaus ausgebildet werden sollten, dazugestoßen. Und dann bist du quasi von der Prüftruppe, wo du warst, gewechselt in die Ausbildung.
Ja, genau. Ich bin gewechselt in die Ausbildung, habe ganz normal meine Lehrgänge als Hilfsausbilder, Ausbilder durchlaufen und habe dann im Jahr, ich glaube Ende 2002, den ersten Lehrgang selbstständig durchgeführt. In der Zeit war es, glaube ich, meistens die Fallschirmjägertruppe, die ausgebildet wurden. Später ist dann die Fallschirmjägertruppe dazu geschossen. Und so war es dann, dass wir uns irgendwann kennengelernt haben. Ja, so war es.
So war das. Das heißt, du bist quasi mit wenig Aufwand zum Ausbilder geworden. Wie ist das möglich? Also ich weiß es, du bist auch sportlich, so wie ich, vorbelastet.
Ja, also es gibt einmal einen Weg, der bis dato vorgeschrieben war bei der Bundeswehr, was man alles erlangt haben muss an Fähigkeiten, um Ausbilder zu werden. Jetzt war es in dem Fall so, dass geeignete Leute aus dem eigenen Pool gesucht wurden. Die Ausbildung war, muss ich ganz ehrlich sagen, in Teilen nur abgeschlossen, aber dadurch, dass ich halt eben, glaube ich, seit meinem 11. Lebensjahr im Hundesport fest verankert bin, hatten wir halt eben eine gewisse Vorkenntnis. Ich bin da auch nicht ganz grün hingekommen zur Bundeswehr. War auch nicht so ganz einfach, dort unterzukommen, weil eigentlich möchten die halt Leute oder wollten die damals Leute haben, die nicht vorgeprüft sind in dem Bereich. Und ja, dann ging halt alles ziemlich schnell. Die Hilfsausbilder-Lehrgänge oder Ausbildung ist vollzogen worden. Ich habe selber einen Diensthundeführer-Lehrgang dran teilgenommen und habe dann Schritt für Schritt die Ausbildung zum Ausbilder wahrgenommen und später dann mit dem Abschluss dieser Ausbildung auch noch die Ausbildung zum Prüferfachgutachter der Bundeswehr.
Ja, dann bin ich meinen Weg gegangen, da habe ich ja im letzten Podcast drüber gesprochen. Und du bist deinen Weg gegangen an der Schule, das heißt, du hast Feldjäger ausgebildet, Fallschirmjäger ausgebildet. Du hast mit Sicherheit Helfer im Schutzdienst ausgebildet,
ja.
Die Übungsleiter ausgebildet. Und wie ging deine Karriere dann bei der Bundeswehr weiter?
Ja, ich bin dann 2005, wenn ich mich richtig erinnere, eines Morgens zum Kommandeur gerufen worden. Derzeit gab es damals einen Ankäufer der Bundeswehr. Der ist damals, die Ankauf sah also so aus, dass ein Prüferfachgutachter, sprich der Ankäufer selber war Prüferfachgutachter, mit einem Prüfhelfer und einem Kraftfahrer rausgefahren sind und haben sich Hunde angeguckt, alles innerhalb Deutschlands. War schwierig, mit einem Bundeswehr-Dienst-Kfz über die Grenzen hinweg zu fahren, sprich nach Holland oder sonst wo Hunde zu kaufen. Die mussten dann halt in unseren Bereich kommen, um dort uns Hunde anzubieten. Da war ich zuweilen schon mal als Überprüfungshelfer, also wieder als Schutzdienstfigurant mit dabei und habe dann Hunde überprüfen dürfen und meine Meinung dazu sagen dürfen. Und da an dem besagten Morgen 2005 war es halt eben so, dass der Ankäufer seinerzeit sich mit der Aufgabe überfordert fühlte und wir hatten ein großes Beschaffungsproblem bei der Bundeswehr derzeit, weil die Widrigkeiten halt ziemlich schwierig waren, Diensthunde für die Bundeswehr zu besorgen. Geldlich war das eigentlich nie ein großes Problem, es waren eher so die Rahmenbedingungen ziemlich schwierig.
Also Rahmenbedingungen für die anderen Leute mal, lange Probezeiten, hoher Veterinäranspruch.
Genau. Wir hatten einen hohen Artenstandard der Gesundheit, die so ein Diensthund, um Diensthund zu werden, bei der Bundeswehr erfüllen muss. Das war ziemlich schwierig und da sind dann einige Gespräche gelaufen, bevor ich das dann schlussendlich angegangen bin und habe mich aus dem laufenden Lehrgang raus mehr oder weniger ablösen lassen und habe dann den Ankauf übernommen. Das war so Oktober 2005, meine ich, wäre es gewesen. Damals fehlten, wenn ich mich richtig erinnere, 54 Diensthunde. die im Januar hätten auf dem Hof stehen müssen, so sage ich mal. Und der Kommandeur wurde ziemlich nervös, weil dem war es natürlich auch wichtig, dass seine Schülertage, sprich Ausbildungstage, erfüllt werden, weil wenn keine Hunde da sind, dann wird natürlich alles in Frage gestellt.
Genau, keine Hunde, keine Lehrgangsteilnehmer und damit auch keine Auslastung für die Schule.
Genau.
Also so ein bisschen politisches, bundeswehrinternes Problem, aber
ja, nachvollziehbar,
okay. Das heißt, du hast von ganz unten Tierpfleger D, hast du vorhin gesagt. Also
genau.
Zwinger sauber gemacht, Hunde ausgeführt, Ausbildung mit den Hunden gemacht schon.
Genau, da
teilweise.
Tierpfleger D war bei der Bundeswehr damals so, dass du rein für die Versorgung der alten Diensthunde zuständig warst und auch für die Pflege. Tierpfleger C war dann so, dass du Helfertätigkeiten übernehmen konntest, dass du selbstständig angekaufte Tiere in der Quarantäne-Vorausbildung, so hieß das damals, ausbilden tust, hat es immer so 4 bis 6 Diensthunde, wo du 4 bis 6 oder 8 Wochen Zeit hattest, je nachdem, wie weit der Hund vorgebildet war, um die Hunde auf Stand zu bringen. Stand heißt damals, dass die Hunde alle eine DPO-BW machen mussten, wieder den Sprung DPO-BW, Diensthundeprüfungsordnung der Bundeswehr. Und die Hunde dann nach der absolvierten Grundausbildung, will ich es mal nennen, in die verschiedensten Lehrgänge gegangen sind oder derzeit halt in den Diensthundeführerlehrgang der Bundeswehr.
Ja, das heißt vom Tierpfleger D über Tierpfleger C hin zum Hilfsausbilder, dann Ausbilder, dann auf den einzigen Dienstposten, möchte ich hier mal erwähnen, den es bei der Bundeswehr gab, der Ankäufer der Bundeswehr. Es gibt nur einen oder gab damals nur einen, heute auch nur.
Es kann nur einen geben.
Es kann nur einen geben, genau. Und du hast dann wie lange den Job gemacht als Ankäufer?
Ich habe von 2005 an bis 2013 August den Job als Ankäufer der Bundeswehr übernommen oder gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir damals gewünscht, ich hätte noch ein paar Jahre als Ausbilder fungieren dürfen, weil ich das eigentlich so am Ende der Dienstzeit dann gerne gemacht hätte, so die letzten 10, 12 Jahre als Ankäufer der Bundeswehr zu agieren, weil das war natürlich eine schöne Sache. Damals war es halt so, wie ich schon erwähnt, es gab einen Ankäufer, es gab einen Helfer, der die Hunde im Schutzdienst überprüft hat und es gab einen Kraftfahrer. Zu dem Zeitpunkt, als ich den Ankauf übernommen habe, habe ich halt darum gebeten, weil ich gefragt wurde, was möchtest du, was können wir tun, damit du das übernimmst. Da habe ich gesagt, gut, ich möchte ein Auto haben, ich möchte keinen Kraftfahrer, weil diese ganzen Sachen waren einfach viel zu langwierig und viel zu steif. Innerhalb der Bundeswehr, wenn der Kraftfahrer da war, war der Helfer nicht zur Verfügung. Wenn der Helfer zur Verfügung war, war der Kraftfahrer nicht zur Verfügung. Wenn alle zur Verfügung waren, gab es kein Auto. Somit sind uns einfach viel zu viele Hunde durch die Lappen gegangen, weil die Leute nicht gewartet haben.
Genau, und alles gepasst sind. Hat, hat der Händler keine Zeit,
genau, wo
ihr gekauft habt.
Ja.
Also hast du so ein bisschen Revolution betrieben. Ich kann mich erinnern, ich war zu der Zeit auch an der Schule, damals als Ausbilder. Und du hast dann quasi, bevor es Homeoffice gab, hast du erstmal für den Dienstposten so ein Teil Homeoffice eingeführt, ne? Du bist von zu Hause aus gefahren?
Ja, genau. Es war halt die Situation, dass ich über 140 Kilometer weg war von der Diensthundeschule zu der Zeit. Die Quarantänestation hat sich zu dieser Zeit schon in Ulmen befunden. Die Schule für Diensthundewesen immer noch an ihrem alten Standort in Koblenz-Bubenheim. Das waren, glaube ich, über 50 Kilometer Unterschied. Das war halt eben schwierig, wenn man Diensthunde gekauft hat oder Hunde gekauft hat. Das sind meistens längere Fahrten und dann bin ich nicht abends nochmal an die Schule gefahren und habe die Hunde ausgeladen und bin dann wieder zurück nach Hause gefahren, sondern habe die Tiere mit nach Hause genommen, dort versorgt. Ich hatte dadurch, dass ich halt immer mit Hunden zu tun hatte, selber auch eine kleine Zwingeranlage, habe die Hunde dort untergestellt, gefüttert, versorgt und am nächsten Morgen auslaufen lassen und eingeladen und dann zur Bundeswehr gefahren. So war das.
Gut, jetzt haben wir mal einen schönen Überblick, was so von 99 bis 2003 passiert ist. 2013, hast du recht. Und 2013 hast du dann, auf Deutsch gesagt, in den Sack gehauen.
Ja, die Bundeswehr wurde 2013 in Teilen dann nochmal umstrukturiert. Es sollten dann verschiedenste Sachen, der Umzug war vollzogen, lange vollzogen. Die Bundeswehr befand sich in der Eifel in einem ehemaligen Munitionsdepot. Alles wurde umgebaut für die Hunde, wunderbar, wunderschön. Das war auch alles hervorragend, aber es war einfach nicht mehr wenn ich das so sagen darf, die Hundeschule, wie ich sie kennengelernt habe, der Idealismus ist so meiner Meinung nach ein bisschen verloren gegangen bei der ganzen Umzieherei, bei dieser ganzen Umstrukturierung. Und ich habe mich 2013 aus persönlichen Gründen entschieden, meine Karriere bei der Bundeswehr zu beenden und dann halt eben eine Selbstständigkeit als Diensthunde-An- und Verkäufer wahrzunehmen.
Die nimmst du mittlerweile seit 11 Jahren wahr?
Die nehme ich seit 11 Jahren wahr, bin auch eigentlich ziemlich froh, dass ich das damals, das war so 40 Jahre alt oder knapp 40 Jahre alt, Kinder, Haus, soll man das machen, soll man es nicht machen, wenn man so in dem Fahrwasser der Bundeswehr ist, ne? Geld kommt pünktlich,
ja,
gutes Geld kommt pünktlich, soll man das wirklich tun? Da waren natürlich auch gewisse Ängste, die da eine Rolle gespielt haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau hat dann zum Schluss auch noch ihr Wort eingelegt und hat gesagt, wir schaffen das, wir machen das. Und dann habe ich mich entschieden, weil ich an den Umstrukturierungen, die damals vorgenommen werden sollten, nicht teilnehmen wollte, mich von der Bundeswehr zu verabschieden, ohne dass ich da irgendwie böses Blut oder so gesät habe. Das war einfach, war nicht mehr so das, was ich mir vorgestellt habe und das, wie ich das als richtig empfunden habe. Und dann sollte man sich auch vielleicht einfach trennen.
Ja, also wie gesagt, 11 Jahre her. Du hast die Entscheidung nicht bereut. Nee. Bist selbstständig, bist mittlerweile ein fester Bestandteil, wenn man in dem Bereich, wo mit Hunden gehandelt wird. Also wirst du direkt mitgenannt. Deine Firma heißt Dog Scout. Der Name Dog Scout. Du bist quasi jemand, kann ich dir sagen, was ich für einen Hund haben möchte? Kann ich dir sagen, was ich für einen Hund ausgeben kann oder möchte? Kann ich dir sagen, was ich brauche? Und du suchst mir quasi den Hund. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Eigentlich ziemlich genauso, wie du das jetzt gerade formuliert hast, ist das auch. Also ich habe lange an einem geeigneten Namen überlegt. Der Doc ist halt eben die Verbindung zum Hund. Der Scout ist das Scouting. Ich suche halt individuell für den jeweiligen Bereich, den der Kunde mir vorher in einem Kundengespräch erläutert und darstellt, was genau die Aufgaben des Tieres sein sollen. Das fängt an. Wir machen immer noch ganz banale Sachen wie Sporthunde, wo Leute halt eben aus mal Ausland oder auch aus dem Inland anrufen und sagen, Mensch, ich möchte ganz gerne einen Hund haben, der auf eine überregionale Veranstaltung gehen kann. Das bedarf natürlich einem gewissen Talent, sage ich mal, was der Hund haben muss. Oder geht weiter bis zum Familien-Protection-Hund, wo man halt eben einfach nur den Anspruch hat, einen Hund zu bekommen, der eine Familie in gewissen Situationen eventuell beschützen könnte oder kann, bis hin zum Polizei- oder Militärdiensthund, der in den verschiedensten Einsatzbereichen, die es dort gibt, eingesetzt wird. Und das Ganze tun wir natürlich im Vorfeld mit dem Kunden herausfinden, annullieren und feststellen, ob dann der Hund in der Wesensveranlagung für diese Sache geeignet ist. So kam eigentlich der Name dann schlussendlich zustande.
So ist der Ablauf. Und das heißt, wenn ich jetzt, ich sag mal, Ankäufer für eine Behörde bin, ich sag mal die Bundeswehr, dann kann ich dir meine Vorgaben geben. Ich möchte das und das haben, ich habe die und die Ansprüche an die Gesundheit. Der Hund soll das und das zum Ankauf leisten und dann kann ich mir die Hunde, die du dann zur Verfügung stellst, angucken. Kann ich dann sagen, ich nehme die mit, probiere die aus, blöd gesagt, oder?
Ja, das gibt es also von bis. In Deutschland ist es immer noch so, dass die diensthundhaltenden Behörden sich eine gewisse Probezeit einräumen. Heißt, die kommen hier hin, haben vorher mir in einem Telefongespräch oder in einem persönlichen Gespräch dargelegt, was sie für einen Anspruch an die Hunde haben, kommen dann zu mir. Ich habe eine Trainingshalle, wo man halt eben eigentlich alle Dinge, die da überprüft werden sollen oder müssen, überprüft werden können. Danach wird sich halt eben hingesetzt und raussortiert, welcher Hund diesen Anforderungen entspricht. Entspricht der Hund diesen Anforderungen, haben die Tiere meistens eine 30-tägige Probezeit. Es gibt aber auch durchaus, oder das ist eigentlich so der Großteil meines Geschäftes, wo Leute aus dem Ausland kommen, überwiegend Amerika, wobei wir die Tiere inzwischen weltweit verkaufen. Das ist halt eine gewachsene Sache über die Jahre, wo man sich so ein bisschen versucht hat, einen Namen zu machen. Und ist, glaube ich, soweit ganz gut gelungen. Und wir verkaufen die Tiere weltweit. Es ist im Endeffekt so, dass die überwiegende Teil unserer Kunden keine Probezeit braucht. Der kommt, da herrscht auch so eine gewisse Vertrauensbasis, würde ich sagen, wo die Leute kommen, die Dinge abfragen, die für sie wichtig sind und dann einfach mit den ausgesprochenen Worten, die wir den Hund dann vielleicht begleitend noch ausführen, das Tier dann halt eben übernehmen und dann entsprechend bezahlen und somit den Besitzer wechseln.
Und da möchte ich jetzt mal da anknüpfen, wo ich vorhin angefangen habe. Und zwar kenne ich deine Zwingeranlage, die kann man im Podcast leider nicht sehen. Aber ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Viele Leute haben gerade bei Hundehändlern immer so einen kleinen negativen Touch im Kopf. Da ist immer der böse Händler, der 8 Hunde in einem Zwinger hält und mit dem 6-Box-Anhänger mit 12 Hunden durch die Gegend fährt. Also da kann ich mal meine Hand für ins Feuer legen. Sicherlich gibt es da schwarze Schafe, aber hier, wie viele Zwinger hast du hier?
Wir haben insgesamt 27 Zwinger. Wir haben immer noch 7 eigene Hunde, heißt Hunde, mit denen wir Hundesport betreiben oder unsere Zucht weiterhin betreiben. Ich züchte Schäferhunde seit den 90er Jahren und ja, das wollten wir auch nicht aufgeben. Das ist einfach so Hobby zum Beruf gemacht, das steht immer noch über der ganzen Sache. Wir sind so in der Lage, 20 Hunde aufzunehmen, die wir aus- und fortbilden. Wir haben 2 Tierpfleger, die uns dabei helfen, wo wir sehr froh sind, dass wir die beiden haben. Meine Frau arbeitet mit, ich arbeite mit, wenn ich dann halt eben da bin. Ansonsten ist hier eigentlich die Gewährleistung gegeben, dass die Tiere entsprechend versorgt werden. Es ist sowieso inzwischen so, dass man kann nicht einfach morgens wach werden und sagen, gut, jetzt werde ich hier Hundehändler oder eröffne eine Hundezwingeranlage und finde jetzt raus, dass ich das machen will. In Deutschland ist alles geregelt. Da fängt an vom Paragraphen 11 bis über Paragraph, dass ich eine gewisse Tierhaltungsverordnung habe, wo ganz klar festgelegt ist, wie so eine Zwingeranlage auszusehen hat. Das wird regelmäßig vom Veterinärswesen überprüft, ob das dann auch so ist. Und da schließt sich eigentlich der Kreis. Also das ist im Endeffekt völliger Quatsch. Ich will nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die das vielleicht anders handhaben. Aber wenn man sowas offiziell macht und ich sag mal über viele Jahre offiziell macht, dann hat man automatisch mit den Behörden auch einen gewissen Kontakt und die wissen natürlich auch, es gibt natürlich immer Menschen, die, ich sag mal so, um unsere Anlage herum spazieren gehen, sondern so oder so und irgendwelche Dinge feststellen, die ihrer Meinung nach nicht in Ordnung sind. Und das ist ja leider Gottes heute so, dass man dann ziemlich schnell in Berührung kommt mit dem Veterinäramt.
Veterinäramt, Ordnungsamt, was,
was da alles gibt, aber inzwischen ist es so, dass die natürlich uns sehr gut kennen und diese Sachen am Telefon eigentlich abgehandelt werden. Aber ja, Viehhandel, um die Frage zu beantworten, wenn ich das mal so nennen darf. Früher gab es halt eben den Viehhandel, Hundehandel, Nutztierhandel. Da mag es sein, dass das früher immer eine gewisse Sorte Mensch war. Das ist auch vielleicht heute in Teilen noch so. Aber ich denke, dass da einfach die gesetzlichen Vorgaben so strengend sind, dass man da nicht viel an der Sache vorbei arbeiten kann und auch nicht sollte. Und vor allen Dingen im Endeffekt ist es auch so, dass wir Tiere übernehmen aus verschiedensten Haltungen. Das sind gute Haltungen, das sind nicht so gute Haltungen. Und wir möchten ja im Endeffekt das Tier weitervermitteln und um es auch auszusprechen, damit irgendetwas verdienen, um unser Dasein halt eben schlussendlich auch.
Ja, gut, dafür machen wir es ja.
Ja, das ist halt so, ist ein Geschäft und ich behandle natürlich den Hund, der hierher kommt, genauso wie meinen eigenen in der Zeit, wo er hier ist. Das fängt vom Tierarzt über Futter, über Unterkunft an. Der Hund soll sich schnellstmöglich wohlfühlen, um die meiste oder die höchste Leistung zu erbringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Tier, was sich nicht wohlfühlt, auch keine Leistung bringen kann.
Das ist auch, das kann man hier im Podcast leider nicht sehen. Wir sitzen jetzt ungefähr 7 Meter entfernt von der Zwingeranlage. Und wie ihr hört, hört ihr nichts. Und das spricht eigentlich für die Anlage. Die Anlage ist durchdacht. Du hast jahrelange Erfahrung als Ankäufer der Bundeswehr. Du hast Zwingeranlagen gesehen. Die habe ich auch gesehen. Da ist nie Ruhe in der Anlage. Und wenn ich hier bei dir auf dem Hof war, okay, im ersten Moment, dann sagt mal einer Hallo vorne.
Ja.
Aber jetzt, wo wir hier sitzen, und wir sitzen schon eine Stunde hier zusammen, hört man nichts, also die Hunde.
Ja, ich meine, das Ganze ist natürlich aus einer gewissen Philosophie raus entstanden. Es ist einfach so ein Tier, was die ganze Zeit über im Zwinger aktiv ist, was sich verlassen fühlt, was sich vereinsamt fühlt. Da kann ich mir den besten Hund in den Zwinger stellen, der wird sich selber nervlich so fertig machen, dass er von Darmproblemen bis über einfach überlastet, weil er im Zwinger seine Runden dreht oder sonstige Sachen veranstaltet. Dieses Tier ist nicht in der Lage, irgendwelche Leistungen oder Überprüfungen standzuhalten. Deswegen ist es für uns das Allerwichtigste, die Tiere kommen hier an, die werden gebadet, die werden, wenn sie voll Flöhe sind, was es alles gibt, so verschiedenste Sachen entwurmt. Und da kannst du eigentlich innerhalb von 2-3 Tagen sehen, wie das Tier anfängt runterzufahren und sagt, boah, wo bin ich hier? Wunderbar. Und dann sich auch anfängt wohlzufühlen. Natürlich kann man jetzt sagen, gut, das Tier ist ja hier nicht in der, ich sag mal, letzten Station angekommen, aber ich versuche halt eben, uns als Zwischenstation so angenehm wie möglich zu gestalten und die Hilfen, die ich habe mit den Leuten, die sich in der Zwingeranlage um die Tiere kümmern, muss ich ganz ehrlich sagen, da geht's in aller uns. Bei uns kommt jeden Tag die Tiere raus, die, abgesehen von der Arbeit, gehen die auch einen ganz normalen Waldspaziergang. Wir liegen hier in einem wunderschönen Naturschutzgebiet, da bin ich auch sehr dankbar für, dass wir hier damals unsere Zwingeranlage eröffnen durften, ehemalige Hühnerfarm, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Um uns herum ist Wald und sonst gar nichts. Also man kann durchaus mit einem Hund hier eine Stunde laufen, ohne dass man irgendeinem begegnet. Das ist halt eine ganz tolle Sache. Das passt halt, das rundum, würde ich sagen, ist das ein gutes Ergebnis. Und wir versuchen auch nicht mehr wie 10, 15 Hunde gleichzeitig auszubilden. Es gibt zu Stoßzeiten so, dass unsere Zwingeranlage komplett aufgefüllt ist, dass wir halt wirklich 27 Hunde haben, aber ich sag mal, das ist vielleicht 1-2 Mal im Jahr. In der Regel haben wir immer so zwischen 10 und 15 Hunde, die wir aktiv arbeiten, und dabei belassen wir es auch.
Du kaufst Hunde, hast du gerade gesagt, auch aus Privathand. Der private Hundebesitzer, der überfordert ist, der private Hundesportler, der keinen Hundesport mehr machen kann, will. Du hast mit Sicherheit deine Kontakte, darum geht es jetzt hier auch gar nicht, wo du Hunde kaufst. Aber ich will darauf hinaus, wie kann ich mir so einen Ablauf für so einen Hund vorstellen? Ich sag mal, ab dem Tag X, du überprüfst den Hund irgendwo, nimmst den mit, entscheidest, du kannst den für deine Kunden, für deine Geschichte gebrauchen. Was geht dann ab?
Ja, habe ich eingangs vielleicht schon ein bisschen erwähnt. Der Hund ist jetzt überprüft worden. Ich tue halt eben den Hund scouten und überprüfen, ob der Hund die Fähigkeiten hat, Diensthund zu werden. Ich kaufe nicht speziell für einen Kunden einen Hund in der Regel. Ich kaufe den Hund, wo ich empfinde, dass man das mit dem Hund machen kann, dass man das aus dem Tier, wie soll man das sagen, trainieren kann, dass man das erreichen kann mit dem Tier. Hole den Hund, ich fahre dorthin, ich gucke mir den Hund an. Da gibt es halt die verschiedensten Szenarien. Leute, die sich überfordert fühlen mit dem Hund, Leute, die krankheitsbedingt mit dem Tier aufhören müssen. Also es ist wirklich meistens auch ein kleines Schicksal hinter dem Hund, dass er dann schlussendlich verkauft wird. Der Hund kommt hier hin, wie gesagt, wird hier 1-2 Tage erstmal in Ruhe gelassen, gefüttert, darf ankommen, spazieren gehen. In der Zeit verlangen wir gar nichts von dem Tier. Danach fangen wir an, dass der Hund gebadet wird, wenn die Krallen zu lang sind. Wenn das Fell nicht gepflegt ist, dann wird halt eben das erstmal alles durchgeführt. Dabei merkt man dann meistens schon, mit was für einer Sorte Hund man es wirklich zu tun hat, weil es gibt die einen, die kennen das gar nicht, dass sie überall angepackt werden, dass sie beim Baden da dauert so eine halbe Stunde, da ist auch vielleicht so ein gewisses Misstrauen, aber dann merkt man ganz schnell, wie das Tier halt eben merkt, dass es ihm hier gut getan wird und dann halt eben runterfährt und anfängt, sich wohlzufühlen. Wenn der Hund sich eingelebt hat und halt eben bereit ist, eine gewisse Leistung abzurufen, dann fangen wir halt mit leichten Übungen in unserer Trainingshalle oder auf der grünen Wiese an, mit dem Tier zu arbeiten. Es ist immer so bei uns, dass wir die Tiere bewegen. Das heißt, wir packen den Hund von der Zwingeranlage nach dem Spaziergang ins Auto, in den Anhänger, fahren mit dem irgendwo hin, machen irgendwas. Das kann ein ganz normaler Spaziergang in der Stadt sein. Das kann ein Training in der Trainingshalle sein. Also die verschiedensten Dinge werden da mit den Tieren, nachdem die Tiere angekommen sind, durchgeführt.
Und das heißt, der Hund ist jetzt hier. Dann kommt es natürlich darauf an, was der Hund für eine Vorbildung hat, was er für eine Vorgeschichte hat. Dann wird er dementsprechend ausgebildet, gefördert. Kannst du so einen Durchschnitt sagen, wie lange sich so ein Hund hier bei dir befindet?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher die Sache ziemlich lange gezogen und habe sehr, sehr lange die Tiere im Anfang, speziell weil ich auch unsicher war, wie ist der Hund so weit, ist er nicht so weit. Wir haben die Sache inzwischen modifiziert. Man kann sagen, dass wir von dem Moment, wo der Hund hier ankommt, bis zu dem Moment, wo der Hund in seine Endverwendung geht, in die hoffentliche Endverwendung geht, da liegen so zwischen 6 und 8 Wochen zwischen.
Die er hier ist.
Die er hier ist.
Und dann ist da drin quasi der Ankauf, die Gewöhnung, wie du gesagt hast, ja, die ärztliche Untersuchung. Wann findet die bei dir statt? Direkt am Anfang oder?
Nee, die ärztliche Untersuchung findet nicht direkt am Anfang statt, weil der Hund wird ja dafür narkotisiert, muss also schlafen gelegt werden, weil wir den Hund entsprechend röntgen müssen. Dafür muss das Tier narkotisiert werden. Und wenn ich da keinen Kontakt, keine Beziehung zu dem Tier habe, dann ist natürlich da schon der erste Vertrauensbruch vielleicht da. Wir warten da immer so einige Tage. Das liegt immer so ein bisschen an dem Tier selber. Es gibt durchaus einen, mit dem man nach dem zweiten oder dritten Tag zum Tierarzt fahren kann. Und der nächste ist halt eben von seinen Umgangsformen her noch so unsicher, dass das eine ganze Woche dauert, bis dass ich den röntgen kann. Ich habe zum Glück mit der Tierarztklinik Jekyll ein ziemlich, wie soll ich denn sagen, easy Team, was mir da jederzeit einen Termin einräumt, dass ich den Hund entsprechend untersuchen kann.
Bist du wahrscheinlich auch kein kleiner Kunde, ne?
Nee, ich bin kein kleiner Kunde, aber trotz alledem zerstöre ich natürlich immer den ihren Terminablauf, wenn ich da wieder mit 2, 3 oder mehr Hunden angefahren komme, die untersucht werden müssen. Aber das, wie gesagt, wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Ich habe schon früher meine ersten Hunde im Sport dort behandeln lassen und bin dann immer da geblieben. Da bin ich echt sehr zufrieden. Das ist auch ein A und O, den entsprechenden Tierarzt da zu haben. Vor allen Dingen, der dann auch die Aussage trifft, jawohl, dieser Hund ist gesund, wir können den verkaufen.
Ist auch eine Vertrauenssache, oder?
Ist im Endeffekt alles eine Vertrauenssache. Ich kann da zu jeder Tages- und Nachtzeit Röntgenbilder. Meistens haben die Tiere eine gewisse Vorauswertung von der Gesundheit. Weil es geht ja dann doch im Ankauf der Tiere meistens darum, dass ich dann am Ende meiner Ankaufsüberprüfung das Tier auch bezahle. Wenn der Hund schon eine gewisse Röntgenuntersuchung hatte, dann kann ich natürlich diese Unterlagen erstmal als Referenz nehmen und kann die zu meinem Tierarzt schicken. Das funktioniert ja heute alles per E-Mail, WhatsApp, wie auch immer. Ziemlich problemlos. Der gibt mir dann eine gewisse Vorauswertung. Ich bezahle den Hund oder bezahle den Hund größtenteils an oder bezahlen halt eben komplett, wenn alles klar ersichtlich in Ordnung ist, und dann wird dann halt nochmal zur Überprüfung das Tier bei meinem Tierarzt gerönt, um festzustellen, ob das auch alles so ist. Die schwarzen Schafe gibt es leider immer auf beiden Seiten, und da sind auch genügend Leute bei, die dir versuchen, einen Hund zu verkaufen, der halt irgendwelche Fehler hat, die sie verdecken möchten.
Da gibt es dann auf einmal Röntgenbilder mit der Chipnummer von dem Hund, die aber nicht von dem Hund sind. Die Kunden, die von dir kaufen, interessehalber, röntgen die nochmal nach? Also bei der Bundeswehr zum Beispiel weiß ich, dass die jeden Hund nochmal röntgen, aber...
Ja, da gibt es auch von bis. Also ich würde sagen, 85% der Kunden, die hier kaufen, die röntgen natürlich nochmal nach, weil das einfach behördliche Vorschriften sind, wo da gesagt wird, das muss im eigenen Haus überprüft werden. Mein, in Anführungsstrichen, größter Kunde aus Amerika, der handhabt das so, dass der mit den Bildern, die bei meinem Tierarzt gemacht werden, die Hunde an die verschiedenen Polizeidepartments oder halt eben an die amerikanische Armee weiterveräußert. Und ob die dann im Einzelnen nochmal röntgen oder nicht, ich denke, ist auch unterschiedlich, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich kann auf jeden Fall einen Teil meiner Hunde mit den von mir gemachten Röntgenbildern auch verkaufen, ja.
Ja, ist ja mal schön. Kannst du mal grob abschätzen, in wie viele Länder du schon verkauft hast? Kannst du das noch sagen mittlerweile? Oh. Also Amerika, hast du gesagt, ist ein großer Kunde.
Ja, ich habe Amerika, Kanada, Teile Südamerikas, europaweit sowieso, wenn ich jetzt eine Zahl sagen soll, 20 bestimmt.
20 verschiedene Länder. Das, was mir immer auffällt, wenn wir mal telefonieren, du bist natürlich nicht mehr nur der Hundeführer, der Hundeausbilder, sondern du hast ein richtig großes Business an der Backe. Du bist viel unterwegs, auch ohne Hund, viel Kundenbetreuung, Kundenbeschaffung. Hättest du dir den Job damals so vorgestellt, dass der sich so entwickelt, oder?
Am Anfang habe ich halt gedacht, Mensch, da hast du so 2, 3, vielleicht 4, 5 Leute aus dem Ausland, die bei dir Hunde kaufen, und vielleicht auch den einen oder anderen im Inland, die bei dir Hunde kaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Glück gehabt. Das ist nicht nur, dass das alles auf begründetes Fachwissen oder sonstige Sachen ist. Ich habe wirklich gute Leute in der Vergangenheit kennengelernt, die mir auch immer wieder Sachen haben zukommen lassen, Aufträge, die man natürlich auch entsprechend erfüllen muss, um sich da in dem Bereich überhaupt einen Namen aufzubauen. Ich denke, das ist so eine wie soll ich sagen, eine Verbindung aus mehreren Dingen und vor allen Dingen auch, dass ich echt über die Jahre Leute habe kennengelernt, die mich da weiterempfohlen haben und ich dann halt eben verschiedenste Aufträge abarbeiten durfte und dabei dann, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich die Sachen so angegangen bin, dass der Kunde im Endeffekt zufrieden war.
Dann hast du zu Beginn gesagt, dass du seit deinem 11. Lebensjahr Hundesport machst. Ich mache das auch ungefähr seit meinem 11., 12., 13. Lebensjahr irgendwo in dem Bereich. Mein Vater ist Leistungsrichter gewesen. So bin ich auch in der Schule angekündigt worden. Du hast auch mal vorhin gesagt, dass die gerne Leute hatten, die nicht vorbelastet sind. Und ich war immer schon der Leistungsrichtersohn.
Genau.
Wie sieht es mit dem Sport aus? Hast du da noch Zeit für, so richtig deinen Sport auszuüben? Oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in 2020 eine eigene Ortsgruppe, also Schäferhundverein, gegründet mit etlichen motivierten Mitgliedern. Ich mache selbst Hundesport, ja, aber wirklich auf einem absoluten Hobby-Level. Ich habe aktuell gar keine Bestrebungen, obwohl ich einen sehr, sehr gut veranlagten Hund habe, den ich auch glücklicherweise selber gezüchtet habe, aber überhaupt die Zeit nicht dafür finde, den Hund zu führen oder wirklich so auszubilden. Ich meine, du weißt, was dazu gehört, um so einen Hund überregional zu führen. Das ist bei mir momentan nicht drin, ist aber auch gar kein Problem, weil ich eigentlich den Hund nur habe, weil ich Spaß an ihm habe und andere Dinge mit ihm mache, wie nur den reinen Hundesport. Das ist bei uns, wie gesagt, ein normales Familienmitglied. Aber ja, wir machen Hundesport. Wir haben halt im Verein selber Leute, die hochmotiviert sind. Da versuche ich halt eben entsprechend zu unterstützen und mitzuhelfen. Meistens halt eben in der Tätigkeit als Schutzdiensthelfer, weil die werden ja auch immer weniger, der Hundesport. Meiner Meinung nach geht immer weiter zurück, wird immer rückläufiger. Da gibt es einfach zu viel Ablenkung für die jungen Menschen, was da Nintendo und PlayStation und so heißt. Da hat keiner Lust, sich bei Wind und Wetter mit dem Hund zu beschäftigen.
So wie wir groß geworden sind, das sieht man leider nicht mehr so oft. Das stimmt, ja. Ich habe auch meine Kindheit eigentlich auf dem Hundeplatz verbracht. Ja, schön. Ich denke, wir haben allen mal einen kleinen Einblick in deine Tätigkeit gegeben, einen kleinen Überblick über deine Firma. Mir war das wichtig, einfach nochmal auszuräumen, dieses, wo auch immer das herkommt, Hunde-Händler-Klischee. Also wie gesagt, hier ist eine 1A-Zwingeranlage, hier ist die ganze Zeit bis auf zwei Beller zwischendurch, ist Ruhe hier in der Zwingeranlage, die Hunde chillen. Hier steht Markenfutter, hier wird also auch kein Müll gefüttert, hier die Zwinger sind sauber, die Zwingeranlage ist durchdacht und ja.
Ja, wir danken dir oder ich danke dir für deinen Besuch. Super, dass du da mit deinem Podcast da vorantrittst und unsere Welt der Diensthunde in den verschiedensten Bereichen in die Öffentlichkeit bringst. Ich wünsche dir viel Erfolg und danke, dass du da warst.
Ja, ich danke auch und ich hoffe, wir sehen uns im September. Möchte ich hier nochmal erwähnen, haben wir unseren großen Diensthunde-Workshop mit der Firma Kynotec im September in Ennepetal. Und wer da Bock hat, einfach auf unsere Kanäle gehen, uns folgen. Und der Kurs oder das Seminar, der Workshop ist online auf der Webseite. Alles klar? Wir sind raus. Bis dann.
Dankeschön. Tschüss.